Ihr Podcast zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. Hier dreht sich alles um die Themen Grundbildung und Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von eVideo Transfer 2, einem Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen. Ich stelle Ihnen hier Tools und Konzepte aus dem Themenfeld vor und spreche mit Menschen aus der Praxis, Bildung und Wissenschaft. Anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 8. September habe ich heute meine Kollegin Johanna Lamberts und Cornelia Scholz bei mir zu Gast im Podcast Grundbildung hören. Johanna Lamberts studierte Kulturwissenschaften und Medienpädagogik sowie Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig. Und sie absolvierte eine Weiterbildung zur E-Trainerin und Blended Learning Beraterin an der Fernuniversität in Hagen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Medienpädagogik, Lernen mit digitalen Medien, Deutsch als Fremdsprache und Grundbildung. Derzeit ist sie als Fachreferentin bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg im Projekt eVideo Transfer 2 für die fachliche Weiterentwicklung und die didaktische Implementierung der eVideos verantwortlich. Cornelia Scholz hat nach ihrer Ausbildung zur examinierten Krankenschwester Erwachsenenbildung und Politik in Münster studiert. Seit 7 Jahren arbeitet sie nun als Fachreferentin im Bereich der Grundbildung hier bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Projekt eVideo Transfer 2 liegt ihr Fokus darauf, die eVideos in den Betrieben und in Weiterbildungseinrichtungen zu implementieren. Seit 2015 hat sie einen Lehrauftrag an der Evangelischen Hochschule Darmstadt mit dem Titel Grundbildung und Alphabetisierung in Deutschland. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier bei mir im Podcast. Und zur Einstimmung möchte ich euch die Frage stellen. Stellt euch vor, wir haben uns noch nie vorher gesehen und ich komme bei einem Infostand von Arbeit und Leben vorbei und möchte mich gerne informieren darüber, was ihr so macht. Wie würdet ihr denn kurz und knackig erklären, was denn eure Arbeitsaufgaben sind?
Ja, kurz und knackig. Ich versuche es mal. Also Arbeit und Leben ist eine Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung. Wir beziehen uns hier auf Berlin und Brandenburg mit unseren Angeboten. Das Interessante ist bei Arbeit und Leben, dass wir von den Volkshochschulen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund getragen sind und dadurch eben auch ganz vielfältige Arten von Angeboten machen können. Uns gibt es tatsächlich seit fast 70 Jahren und begonnen hat das Ganze mit Entnazifizierungsprogrammen, also quasi dem Kern der Demokratiebildung. Und deswegen ist es auch heute noch so, dass viele unserer Angebote eben sich im Bereich der politischen Bildung bewegen, oder auch im Bereich der Arbeits- und Sozialberatung für Migrantinnen und Migranten. Was wir auch machen, sind Betriebsräteschulungen, Bildungsurlaubsangebote und eben die Förderung von Grundbildung für Erwachsene, also Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können. Und darum soll es ja heute vor allem gehen.
Genau. Ja, ich würde gerne noch so die Perspektive der Teilnehmenden in den Vordergrund rücken, denn wir möchten die Teilnehmenden befähigen und auch dazu motivieren, sich gesellschaftlich und auch betrieblich mit einzubringen, Prozesse mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen, Zivilcourage zu zeigen, also dieses Bescheidwissen, mitreden wollen, einmischen auf politischer und auf gesellschaftlicher Ebene, im Betrieb, im Alltag. Das ist so das, was das Ziel, was wir erreichen möchten mit unseren Angeboten. Und genau dafür ist eben eine fundierte Grundbildung notwendig.
Mhm. Dankeschön euch beiden. Ihr habt jetzt beide das Thema Grundbildung erwähnt. Bevor wir jetzt tiefer nochmal einsteigen, was Arbeit und Leben zu diesem Themenfeld anbietet und wie es da auch mit Zahlen aussieht hier in Deutschland, was ist denn eigentlich Grundbildung? Könnt ihr das kurz erklären?
ja, Grundbildung, das ist ja so ein schillernder Begriff, den man oft gar nicht so richtig gut fassen kann. Ich versuche mal so ein bisschen historisch anzusetzen. So gesehen wurde Grundbildung früher immer schon auch vor allem verstanden als Alphabetisierung, also dass die Lese- und Schreibkenntnisse quasi ausreichen sollen, damit ein Mensch ausreichend an der Gesellschaft teilhaben kann. Also so grob wird das immer umschrieben. Was dazu auch noch gefasst wird, ist Rechnen, aber auch viele andere Felder mittlerweile, sodass das eben schwierig ist, diesen Begriff abzugrenzen, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass jemand sagte, Grundbildung sei ein Omnibusbegriff und jeder setzt da rein, was er für wichtig erachtet. Sprich, jemand mit einer medizinischen Brille auf das Thema, der würde sagen, naja, auf jeden Fall Health Literacy gehört dazu. Jemand, der eher ökonomisch unterwegs ist, sagt eben ja eher die ökonomische Bildung. Als gewerkschaftsnahe Einrichtung sagen wir vielleicht ja ab, und dass Kenntnisse über Arbeitnehmerbildung sind ganz wichtig. Sprich, es ist eigentlich nicht klar definiert, was ist jetzt eigentlich Grundbildung, was gehört zur Grundbildung dazu. Und wenn man sich das mal genau überlegt, verändert sich dieser Begriff ja auch. Heute würden wir sagen, digitale Kompetenzen, der Umgang mit dem Computer, der Umgang mit dem Smartphone gehört selbstverständlich dazu. Vor 30 Jahren war das nicht so. Vor 30 Jahren haben Experten mit Computern gearbeitet. Sprich, dieser Begriff ist eben auch einem ständigen Wandel unterworfen.
Mhm. Okay, danke euch beiden. In der Anmoderation hatte ich das schon kurz erwähnt. Am 8. September jährt sich der Weltalphabetisierungstag zum 53. Mal. 1965 wurde er von der UNESCO ins Leben gerufen und im Jahr darauf zum ersten Mal begannen. Dieser Tag soll daran erinnern, dass weltweit über 860 Millionen Menschen nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Wie sieht es denn da in Deutschland aus? Ihr habt die Leo-Studie mitgebracht als Papierversion, und vielleicht könnt ihr da einfach mal ein bisschen draus berichten.
Ja, richtig. Die Leo-Studie haben wir hier vor uns liegen. Die wurde 2018 erhoben und 2019 veröffentlicht. Die Vorgängerstudie ist von 2011. Und die wurde von der Uni Hamburg durchgeführt. Mhm. Und das, was mich persönlich immer noch irgendwie sehr erstaunt, ist, dass wir in Deutschland, in einem Land, in dem wir eigentlich Schulpflicht haben, doch eine Anzahl von 6,2 Millionen Erwachsenen haben. Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren, also im erwerbsfähigen Alter, die unter die sogenannte Gruppe fallen, derjenigen, die nicht gut lesen und schreiben können. Und das bedeutet, das sind Menschen, die maximal einzelne einfache Sätze lesen können, die aber nicht mehr in der Lage sind, zusammenhängende Sätze und eben Texte zu begreifen. Manche darunter, die tatsächlich nur einzelne Wörter, sehr wenige, die vielleicht auch nur einzelne Buchstaben lesen können. Mhm. Ja, und eine Zahl, die mich auch immer wieder erstaunt aus der Studie, ist die Zusammensetzung der Geschlechter, also dass es die Mehrheit an Männern tatsächlich betrifft. Es sind nämlich 58% Männer und eben 41% Frauen. Das ist durchaus spannend, wenn man überlegt, dass weltweit das meistens eher die Frauen betrifft. Mhm. Also gerade in nicht industrialisierten Ländern, wo Frauen oft noch stärker der Zugang zu Bildung auch verwehrt bleibt. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Genau, was gibt es denn noch so für Zahlen? Genau, womit wir uns auch beschäftigt haben, ist die Frage der Herkunftssprache. Also die Leo Level 1 Studie hat Menschen interviewt, die bereits gut mündlich Deutsch können. Das heißt, das sind Menschen, die eben das schon mitbringen. Und dann hat man eben geguckt, welche Herkunftssprache haben diese Menschen, und dass die Mehrheit dieser Menschen sind tatsächlich mit der Herkunftssprache Deutsch. Nämlich fast 53% und eben 47% haben eine andere Herkunftssprache.
Ja, da würde man ja jetzt sagen, okay, es sind mehr Menschen betroffen, die von sich selbst behaupten, dass ihre Herkunftssprache Deutsch ist. Denn die Studie hat ja vor allem gefragt, welcher Sprache fühlen sie sich am ehesten zugehörig. Sprich, es bezieht sich nicht auf eine Nationalität oder so, die irgendwo angegeben ist. Und Diese Zahl erstaunt insofern, als dass man sich eben überlegen muss, wie viele Menschen mit anderer Herkunftssprache, beziehungsweise wie viele Menschen in Deutschland würden denn sagen, dass eine andere Sprache als die deutsche Sprache ihre Herkunftssprache ist in Deutschland. Und das sind natürlich sehr viel weniger Menschen als diejenigen, die sagen, ja, Deutsch ist meine Herkunftssprache. Wenn man sich also überlegt, 47% geben an, eine andere Herkunftssprache als Deutsch zu haben, dann ist eben die Gesamtmenge in der deutschen Bevölkerung eine sehr viel kleinere, sprich der Anteil derer ist eben sehr viel größer, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung bezieht. Mhm. Wenn man sich dann jetzt mal die Schulabschlüsse anguckt, da ist auch Erstaunliches zu sehen. 40% haben einen niedrigen Abschluss und knapp 20%, 18,5% haben einen mittleren Abschluss. Sprich, wir sind da schon insgesamt bei 60%, die über einen niedrigen oder mittleren Schulabschluss verfügen. Keinen Abschluss haben 22,3% und auch 16,9%, also knapp 17% haben Abitur. Auch wenn dieses Abitur jetzt vielleicht nicht in Deutschland erworben wurde und diejenigen eben ein Abitur haben, aber der Deutsche, also vielleicht Deutsch gut und passabel sprechen, aber schriftlich vielleicht ihre Schwierigkeiten haben.
Und dann haben wir uns auch noch mal die Zahlen der Erwerbssituation angeschaut, weil man ja meinen könnte, dass vielleicht die größere Gruppe unter denen, die nicht gut lesen und schreiben können, die Erwerbslosen sind. Aber tatsächlich ist es andersrum. Also es sind 62% der Menschen in Arbeit. Und es sind tatsächlich nur in Anführungsstrichen 13% Arbeitslose und die anderen setzen sich zusammen aus Hausmännern, Hausfrauen, Rentnerinnen, Rentnern oder eben anderen Gruppen. Das hat die meisten Personen dann doch erstaunt, dass das so ist.
Allerdings muss man dann natürlich auch kritisch hinterfragen, was sind das für Tätigkeiten, denen dann nachgegangen wird. Ne? Das sind oftmals an- und ungelernte Tätigkeiten, Hilfstätigkeiten, also Tätigkeiten für an- und ungelernte so, Hilfstätigkeiten, oftmals körperlich anspruchsvoll, vielleicht auch mit einem gewissen Risiko verbunden, sicherlich eher in einem prekären Verhältnis mit geringem Gehalt und so weiter. Und da stellt sich natürlich auch die Frage von Altersarmut und all diesen Konsequenzen, die damit einhergehen. Genau. Mhm.
Und wenn man sich da die Branchen anguckt, die das vor allem betrifft, dann sind das auch die Branchen, mit denen wir in unseren Projekten am meisten zu tun haben. Also zum Beispiel die Gebäudedienstleistung oder das Gastgewerbe oder auch bestimmte Bereiche in der Logistik.
Okay, da werden wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf schauen. Danke erstmal für die Ausführung. Das sind sehr interessante Zahlen und wer sich das noch mal genauer angucken möchte, ich werde das in den Shownotes noch mal verlinken. Die Studie. Genau. Derzeit gibt es die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, die ausgerufene Alpha-Dekade von 2016 bis 2026. Was dürfen sich denn da unsere Hörer, Hörerinnen drunter vorstellen? Genau, was passiert da in diesem Kontext?
Ja, die Alpha-Dekade heißt lang nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Und läuft, wie du sagst, von 2016 bis 2026 und ist von Bund und Ländern gemeinsam verantwortet mit verschiedenen Partnern. Also es sind aktuell 15 Partner, beispielsweise der Deutsche Volkshochschulverband, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, Stiftung Lesen, der Bundesarbeitskreis von Arbeit und Leben, die Bundesagentur für Arbeit, die Bildungswerke der Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das Bundesinstitut für berufliche Bildung ist mit der Umsetzung betraut. Genau, das Ziel ist eben die Zahl derjenigen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, die gering literalisiert sind, zu erhöhen. Also die Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit Erwachsener. Ja, das hatten wir gerade auch schon angedeutet. Lesen und Schreiben ist einfach eine Voraussetzung für diese selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft und aktuell gibt es einige Herausforderungen. Es gibt eine hohe Informationsflut, technische und strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Also es geht darum, dass eben nicht nur wir ein bisschen gelesen und geschrieben werden können muss. Es geht auch um ökonomisches Verständnis, um den Umgang mit digitalen Medien, wie wir es ja gerade auch bei der Definition von Grundbildung schon erwähnt haben. Ja, die nationale Dekade hat sich 5 Handlungsfelder herausgesucht, um ihrem Ziel näher zu kommen. Eben dem Ziel, den Anteil derer, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, zu verringern. Und beispielsweise wird da viel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um eben für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Forschung soll ausgebaut werden. Wir haben, wie gesagt, jetzt gerade 2019 im Mai sind die ersten Ergebnisse der Leo 2, sage ich mal, herausgekommen. Die Lernangebote müssen optimiert werden, Teilnehmerorientierung muss da fokussiert werden, einfach um eben auch sagen, also wenn man sich vorstellt, dass Erwachsene mit Kinderbuchmaterial, also Grundschulmaterial geschult werden sollen, dann kann man sich vorstellen, dass man auf extreme Widerstände stößt, verständlicherweise. Klar, ja. Aber auch da sind wir schon einen großen Schritt weiter. Es ist schon viel Material auch erstellt worden und einschlägige Bildungseinrichtungen haben schon lange auch erwachsenengerechtes Material. Aber auch da muss eben noch, gibt es noch auch Luft nach oben. Die Professionalisierung muss angestrebt werden. Die Dozenten müssen weiter ausgebildet werden. Es soll eben schlussendlich einheitliche Schulungen geben. Auch da sind wir schon einen guten Schritt weiter. Und Strukturen sollen aufgebaut werden. Wir haben jetzt 2019, seit 2016 läuft die nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Sprich, wir können jetzt auf 3 Jahre zurückschauen. Und ich denke, da ist schon einiges passiert. Aber überall ist auch noch Luft nach oben. Okay. Wäre ja auch fatal, wenn dem nicht so wäre. Genau. Was sicherlich noch wichtig ist in diesem Zuge zu sagen, ist, dass es auch verschiedene Projekte gibt, die in diesem Rahmen vom BMBF gefördert werden. Aktuell sind es beispielsweise 12 Projekte zur arbeitsplatzorientierten Grundbildung, von denen wir hier bei Arbeit und Leben allein 3 umsetzen. Mhm.
Genau, dann lass uns doch mal schauen, welche 3 das denn sind. Welche bietet denn Arbeit und Leben an?
Ich möchte, glaube ich, damit anfangen, dass diese Projekte nicht losgelöst voneinander dastehen, die Projekte, die wir hier bei Arbeit und Leben in Berlin-Brandenburg umsetzen, sondern diese Projekte bilden eigentlich ein ganz schlüssiges Portfolio, was wir Unternehmen anbieten können. Fangen wir mal mit Mento an. Mento ist ein Projekt des DGB Bildungswerks Bund und wird deutschlandweit umgesetzt in den ein oder anderen DGB-Bezirken von eben den DGB-Bildungswerken auf der regionalen Ebene, aber eben auch von Arbeit und Leben und so eben hier in Berlin. Bei Mento werden Mentoren ausgebildet auf betrieblicher Ebene, sprich bei Mento gibt es eine Qualifizierung, eine Mentorenqualifizierung und interessierte Mitarbeitende können sich melden und sagen, ja, das ist ein Thema, was mich reizt und ich kenne vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen, der Schwierigkeiten damit hat. Und der lässt sich dann eben bei Mento ausbilden zum Mentor für Grundbildung und Alphabetisierung und ist damit Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Kolleginnen und Kollegen, die Schwierigkeiten haben. In Berlin gibt es so 90 bis 100 Mentoren, die bereits ausgebildet wurden in den verschiedensten Unternehmen. Es gibt Mentorenprozesse, die eben mitunter auch zum Kursbesuch geführt haben. Als nächstes ist Basiscom Plus zu erwähnen. Basiscom Plus läuft auch in einigen Bundesländern vor allem. Also getragen wird das vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben und wir setzen es eben auch hier in Berlin um. Bei Basiscom Plus geht es darum, bedarfsgerechte Schulungen in Unternehmen anzubieten für die Mitarbeiter mit geringen literalen Fähigkeiten. So gibt es beispielsweise hier in Berlin ein großes Hotel und da wird mit den Housekeeping-Damen, ich sage Damen, weil tatsächlich sind es in diesem Fall nur Damen, wird eine Schulung angeboten, wo der Fokus darauf liegt, die Phonetik der Mitarbeitenden zu verbessern. Diejenigen haben eine Migrationsgeschichte, eine ganz unterschiedliche natürlich. Und ja, da wird ein Deutschkurs angeboten, eben mit dem Fokus auf Aussprache. In einem Klinikum wird zusammengearbeitet mit der Gesundheitsakademie, sprich alle medizinisch-gesundheitlichen orientierten Ausbildungsberufe dieses Klinikums arbeiten, bekommen ein Angebot über Basiscom Plus und da wird eben dann auch nochmal geschaut, welche Bedarfe gibt es da in deutschen und mathematischen Grundkompetenzen. Aber auch, und das finde ich ganz spannend, gibt es ein Angebot zur interkulturellen Kompetenz, was sich vor allem an die langjährigen Mitarbeiter auf den Stationen orientiert, weil ja auch die in der Situation sind, mehr und mehr ja, kulturelle Vielfalt der anderen Kolleginnen und Kollegen mit abzudecken und damit es eben zu einer harmonischen Teamarbeit kommt, wird sowas auch mit angeboten. Das nur so als Beispiel. Als nächstes möchte ich Kurssystem Plus erwähnen. Kurssystem ist kein Projekt, was vom BMBF gefördert wird, sondern von der Berliner Senatsverwaltung und dem Europäischen Sozialfonds. Aber Kurssystem Plus, ja, kann man so gut in einem Zuge mit, oder da gibt es so einige Parallelen zu Basiscom Plus. Und auch da wird mit Unternehmen kooperiert oder aber auch mit Volkshochschulen. Kurssystem richtet sich vor allem an 16- bis 25-Jährige. Und so ist beispielsweise in Vorbereitung auf den Berufseintritt die Möglichkeit gegeben, Sozial- und Medienkompetenz auszubauen, die Kompetenzen in der deutschen Sprache auszubauen oder auch in der Mathematik. Ja, und schlussendlich gibt es dann auch noch E-Video Transfer 2, was in den verschiedenen Angeboten mit umgesetzt wird. Aber vielleicht erzählst du noch was zu E-Video?
Ja, gerne. Also E-Video Transfer 2 ist auch im Rahmen der Alpha-Dekade gefördert und ist ein Projekt, wo wir ein digitales Lernangebot, das E-Video quasi, entwickeln. Und dabei handelt es sich quasi um ein Web-based Training, was eine Mischung aus Videokomponenten und interaktiven Übungssequenzen enthält, wo man quasi branchenbezogen bestimmte Tätigkeiten ausführt und dabei zum Beispiel bestimmte Textsorten kennenlernt und diese bearbeitet oder auch bestimmte Situationen zum Thema Sozial- oder Medienkompetenz, die man am Arbeitsplatz eben ja typischerweise immer hat und damit eben Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter arbeitsplatzbezogen verbessern kann. Was wir da auch noch entwickeln, sind ja, so Lernnuggets, die wir über QR-Codes zugänglich machen, sodass man quasi im Betrieb auch an der Stelle, wo gerade der Lernbedarf entsteht, auf diese Inhalte zugreifen kann. Wer das näher mal nachschauen möchte, wie das in der Praxis aussieht, wir haben 5 Case Studies herausgegeben, in denen wir Partner, die E-Video bereits einsetzen, mal interviewt haben, wie das denn so aussieht. Also zum Beispiel Randstad, ein großer eine Zeitarbeitsfirma, die E-Video als einen Teil innerhalb eines Qualifizierungsprogrammes einsetzt, also quasi als einen Einstiegsschritt für Mitarbeitende, die dann in der Logistik und im Maschinenanlagenführerbereich eingesetzt werden. Da gibt es auch ein Beispiel vom Grundbildungszentrum in Potsdam, die E-Video in einem Lerncafé einsetzen oder auch die Implementierung auf der VHS Cloud, also auf einer großen Lernumgebung, über die alle Volkshochschullehrenden auch E-Video ja, in ihren Angeboten nutzen können.
In Berlin haben wir das Glück, dass wir, glaube ich, wirklich was die Angebote und ja, also Angebote auf Multiplikatoren-Ebene, aber auch auf Lernenden-Ebene angeht, wirklich recht gut aufgestellt sind. Und in allen Bezirken gibt es Alpha-Bündnisse. Und wir koordinieren das Alpha-Bündnis Tempelhof-Schöneberg. Genau, und da gibt es auch eine Veranstaltung, die jetzt bald geplant ist, weil die Volkshochschule eben 100 Jahre alt wird und da gibt es ein Fest der Vielfalt und da ist das Alpha-Bündnis Tempelhof-Schöneberg beispielsweise auch mit einem Stand vertreten. Genau. Das wird von uns noch mit koordiniert.
Ja, danke. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, was da bei Arbeit und Leben angeboten wird. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich so ein bisschen mal recherchiert, Johanna, und ich habe ein Zitat gefunden, Und ich lese das mal kurz vor und dann würde ich mal interessieren, was, ja, wie du das einschätzt oder wie du es nochmal erweitern würdest. Genau, also du hast es damals verfasst. Digitale Inklusion heißt, die alltägliche Mediennutzung bewusst in die Aus- und Weiterbildung einbeziehen und dabei diejenigen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz mitzunehmen. Ja, was bedeutet denn das und wie kann das gelingen?
Tja, ich würde es vielleicht nochmal von der Seite der Weiterbildung aus aufziehen. Im Prinzip geht es da um zwei Aspekte. Also einmal, dass alle Menschen eingebunden werden sollen und einmal, dass die Art der Weiterbildung und die Lernsettings inklusiv gestaltet werden sollen. Also was heißt das? Alle Menschen sollen eingebunden werden. Mit Blick auf unsere Zielgruppe der Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, heißt das zum Beispiel auch, dass in klassischen Weiterbildungsangeboten in Betrieben oft diejenigen eben nicht berücksichtigt werden, dass Weiterbildungsangebote oft bei der mittleren bis höheren Führungsebene ansetzen, ja, und die mit geringen Lesekenntnissen schon oft nicht teilnehmen können, weil eben in der Weiterbildung auch schon viel Lesen vorausgesetzt wird. Also quasi, dass auch die Art der Angebote und abgesehen natürlich von den Räumlichkeiten auch so gewählt werden, dass eben auch alle Menschen eingebunden werden und nicht nur ganz spitze Zielgruppen. Mhm. Ja, und von der anderen Seite aus gesehen, also die inklusive Gestaltung der Lernsettings. Also zunächst bedeutet das einmal, dass Medien überhaupt mitgedacht werden sollten. Also in vielen Weiterbildungsangeboten ist das oft nicht der Fall. Das ist sehr, ich sag mal, analog, abgesehen vielleicht von einer PowerPoint oder ähnlichem, was mal eingesetzt wird. Aber eben nicht nur die technischen Medien einzusetzen, sondern überhaupt das als selbstverständlich zu betrachten, dass Medien im Alltag vorhanden sind und uns alle beeinflussen und dass man eben nicht analog versus digital mehr denken kann. Mhm. Und so sollte eben auch in der Weiterbildung Weiterbildungskonzepte gedacht werden. Also dass man eben so Lernsettings hat, die in Präsenz, aber vielleicht auch mit digitalen Medien angereichert funktionieren, von zu Hause aus über Virtual Classrooms und was es heute alles gibt. Je nach Zielgruppe natürlich das, was am besten passt. Eben das Stichwort Blended Learning, wie man das so schön nennt. Und eben auch, dass die technischen Zugänge ermöglicht werden. Stichwort Design und Usability bei der Gestaltung von Lernprogrammen selbst. Also, dass die auch für Menschen gut nutzbar sind, die eben es nicht gewohnt sind, sehr viel zu lesen und zu schreiben. Abgesehen natürlich von Menschen, die eben vielleicht auch gewisse Seh- oder Höreinschränkungen haben.
Mhm. Okay, danke schön. Im Hinblick auf die Zukunft der Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland, was habt ihr da für Wünsche? Vielleicht auch ganz konkret für den Arbeitsmarkt.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass die gute Konjunktur, in der wir uns offensichtlich gerade befinden, dass die eine Chance für Menschen mit geringer Grundbildung darstellt. Also insofern, dass Arbeitgeber ja vielleicht zunehmend auch gezwungen sind, ihren Blick auf andere Arbeitnehmer zu richten, sei es bei der Einstellung, aber vielleicht auch eben bei der Förderung, Stichwort Weiterbildung, was wir eben hatten. Also das wäre ein Wunsch, dass die aktuelle Konjunktur mit dafür sorgt, dass die Arbeitgeber sich eben ein bisschen anders orientieren, was ihre Mitarbeitenden angeht.
Mhm. Ja, ich möchte mich so ein bisschen konzentrieren auf den Lernort Betrieb. Da schließt sich der Kreis zu Johannas vorheriger Aussage. Ich möchte gerne, dass Grundbildung als Thema der Personalentwicklung anerkannt wird, dass Menschen mit geringer Lese- und Schreibfähigkeit, mit geringen literalen Fähigkeiten als Zielgruppe der Personalentwicklung anerkannt werden, gesehen werden und selbstverständlich auch Angebote für sie mitentwickelt werden und dass Grundbildung im betrieblichen Kontext ein bisschen aus der Schmuddelecke rauskommt. Mhm. Wenn ich daran denke, ich hatte gerade die verschiedenen Projekte vorgestellt und wir arbeiten mit vielen tollen Unternehmen in Berlin zusammen, die sich dem Thema öffnen, die sagen und sehen, ja, da muss was getan werden und nicht nur, weil sie sagen, ja, das ist so der drohende Fachkräfteengpass und aus verschiedenen anderen betrieblichen Gründen, die alle gerechtfertigt sind, aber eben auch, weil sie ihre soziale Verantwortung daran sehen. Und dennoch gibt es eben auch viele Unternehmen, die sich ja, den wahnsinnigen Bogen darum machen. Und es gibt immer noch viele Unternehmen, die sagen, ja, wir sehen das, aber bitte erwähnen Sie unseren Namen nicht in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Das ist einfach immer noch ein Thema der Schmuddelecke und das würde ich mir wünschen, dass das Thema einfach mehr beleuchtet wird, mehr in den Vordergrund rückt und ein wirklich präsentes Thema im Bereich der Betriebe wird.
Ja, das sind doch wunderbare, hehre Ziele und Zukunftsvisionen. Also lassen wir uns da gemeinsam dran arbeiten, dass wir das irgendwie schaffen. Genau, wenn jetzt Unternehmen mit uns zusammenarbeiten wollen, können die einfach anrufen, auf unsere Webseite schauen und dann Kontakt aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ja, super.
Darüber freuen wir uns.
Dann danke ich euch für das Interview und für die Zeit, die ihr mitgebracht habt.
Sehr gerne. Bitteschön.
Danke.
Abschließend habe ich noch ein paar spannende Termine und weitere Hinweise aus dem Spektrum von E-Videotransfer 2 und unseren weiteren Grundbildungsangeboten hier bei Arbeit und Leben. Zuallererst, wir haben auch anlässlich des Welt-Alphabetisierungstages am 8. September unseren Netzplan, den wir in Zusammenarbeit mit der BVG erstellt haben, zum Thema Grundbildung aktualisiert. Das heißt, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, lernen-mit-evideo.de/grundbildung-in-berlin, ich verlinke Ihnen das nochmal, keine Angst, wenn Sie jedenfalls da draufklicken und sich die Karte herunterladen, gibt es einmal eine Version, die Sie ausdrucken können und eine Version, die ist interaktiv. Und wenn Sie dann jeweils auf die Grundbildungsangebote klicken, dann kommen Sie genau zu dem Angebot, zu der jeweiligen Webseite. Also eine schöne Sache, einfach mal hingucken und sich informieren, was für Grundbildungsangebote es hier in Berlin gibt. Was haben wir denn noch bei E-Video Transfer 2? Wir haben zwei neue E-Videos, die Sie sich anschauen und wo Sie ja mit lernen können. Und die beiden sind zum Thema Arbeitssicherheit im Bereich der Logistik und im Bereich der Küche. Und hierzu bieten wir auch in Zusammenarbeit mit Basiscom Plus am 4.12. einen Workshop an, der zum Thema hat Arbeitsschutz und Grundbildung. Dazu finden Sie bald weitere Infos auf unserer Webseite. Dann haben wir im Dezember auch noch Blended Learning Schulungen geplant. Dazu gibt es auch bald weitere Infos. Und am 10. Dezember, das können Sie sich auch schon mal ganz fett anmarkern, gibt es die Branchenkonferenz, die diesmal in Rendsburg stattfindet, also im hohen Norden Deutschlands, zum Thema Einstieg in die Arbeitswelt, Herausforderungen, Möglichkeiten und die Perspektive der Grundbildung. Gar nicht mehr so lang hin. Am 11. September gibt es ein Webinar zum sprachsensiblen Fachunterricht. Wenn Ihnen das jetzt zu knapp ist, wir wiederholen das Webinar am 26.11. nochmal. Am 23. September gibt es ein Webinar zum Thema E-Learning, Gestalten für lernungewohnte Zielgruppen. Auch das wiederholen wir am 4.12.2019. Alle Termine finden Sie auf unserer Webseite unter dem Reiter Termine. In unserem Projekt Mento, meine Kollegin Cornelia Scholz hatte da vorhin schon kurz einiges zu gesagt, findet jetzt im September eine MentorInnenqualifizierung der Personalvertretung in Berlin statt. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Keine Angst, im Februar gibt es solch eine Qualifizierung auch nochmal in Berlin und das ist eine offene Veranstaltung. Alle weiteren Infos dazu auf der Mento-Seite. Im Projekt Basiscom Plus, wie schon erwähnt, findet am 4. Dezember der Workshop zum Thema Arbeitsschutz und Grundbildung statt und es sind weitere Workshops geplant. Dazu werde ich bald weitere Infos geben können, beziehungsweise finden Sie die dann auf der Webseite. Da sei noch erwähnt, da wird es bald einen Workshop zum Thema interkulturelle Kompetenz geben. Und nicht unerwähnt soll zum Ende auch nochmal sein, dass das Alpha-Bündnis Tempelhof Schöneberg anlässlich des Festes der VHS zum 100-jährigen Bestehen einen Stand hat zum Thema Family Literacy. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich nochmal in die Shownotes rein und in den dazugehörigen Beitrag dieser Podcast-Folge. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und da widmen wir uns dem Thema Pflege in der Grundbildung. Und dafür konnten wir Gabriela Oehlmann gewinnen von dem Projekt Kompass im Quadrat. Also seien Sie schon mal sehr gespannt auf dieses Interview. Wir sind es in jedem Fall. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren und uns weiterempfehlen. Dieser Podcast ist Teil des Projektes E-Videotransfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.